HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Andreas Dickerbohm, Demokratieengagierter. Gastgeberin ist Christiane Hillebrand. Immer im Einsatz für die Demokratie, gegen das Vergessen, gegen Politikverdrossenheit und das nicht nur in einem Verein, sondern aktiv in sehr, sehr vielen Vereinen. Für Ihr langjähriges und so umfangreiches ehrenamtliches Engagement, Andreas Dickerbohm, haben Sie Ende 2018 die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen bekommen. Langer Name. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch noch und herzlich willkommen, dass Sie hier sind in der Sendung Doppelkopf.
Ja, herzlichen Dank, Frau Hillebrand, und schönen guten Tag.
Die Preisverleihung, es ist noch nicht ganz so lange her, war im Dezember 2018 im Schloss Bellevue. Ich denke, das haben Sie wahrscheinlich noch in sehr guter Erinnerung. Was war das für eine Atmosphäre?
Ja, das habe ich in der Tat noch in sehr guter Erinnerung. Da kommt man ja auch nicht jeden Tag hin. Das war schon eine feierliche Atmosphäre. Also normalerweise bekommt man so einen Orden ja eher in einer Staatskanzlei oder auch der Oberbürgermeister von großen Städten kann sowas verleihen. Und dass man dann in dieses Schloss kommt, das ist schon nochmal eine andere Kategorie, würde ich sagen.
Das war ja am Tag des Ehrenamts. Da waren viele Menschen vor Ort. Ich glaube, es wurden 28 Medaillen verliehen. Und da gibt es Unterschiede. Ich habe eben den Namen genannt. Das ist ein sehr langer Name. Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Ich wusste gar nicht, dass es da so viele verschiedene Medaillen gibt und Auszeichnungen.
Das wusste ich bis dato auch nicht. Also da beschäftigt man sich ja nicht so sehr mit. Es gibt insgesamt 8 verschiedene Varianten dieses Ordens. Am bekanntesten ist das Bundesverdienstkreuz am Bande. Ich habe die Verdienstmedaille bekommen. Das ist noch eine Stufe drunter. Also wenn man salopp sagen will, so die Einstiegsvariante des Verdiensteordens.
War das eine Überraschung für Sie? Man rechnet ja normalerweise wahrscheinlich nicht mit so einer Auszeichnung.
Ja, natürlich war das eine Überraschung. Also wenn man dann Post bekommt, einen Briefumschlag, Bellevue, der Bundespräsidialamt macht den auf, dann ist man schon erstmal baff und fragt sich, wer hat das zu verantworten. Da wird man vorgeschlagen, es wird einem ja auch nicht gesagt, wer das ist. Ja, das war eine große Überraschung und auch eine Freude, das muss ich schon ehrlich zugeben. Ich bin ja vorsichtig mit der Kategorie Stolz, aber ein bisschen stolz gemacht hat es mich schon auch. Und aber vor allem war es auch für mich eine Anerkennung meiner Arbeit. Und ich glaube, das braucht ja fast jeder Mensch Anerkennung. Und so ist es bei mir auch. Ich mache viel, ich mache das nicht für solche Orden. Aber wenn man dann die Anerkennung bekommt, dann freut man sich auch darüber.
Und man trifft ja auch viele andere Menschen, die ebenfalls engagiert sind an so einem Tag. Wie war da der Austausch untereinander?
Ja, das war schön. Das Ganze fand ja am Tag des Ehrenamts statt, wie Sie schon gesagt haben. Es waren 28 Menschen dort, die sich ehrenamtlich engagieren. Das war natürlich toll, in Austausch zu kommen mit diesen Menschen. Es gab am Abend vorher schon eine Führung durchs Schloss Bellevue. Da waren fast alle auch anwesend. Da hat man sich schon ausgetauscht und da hat man einfach gesehen, was es für tolle Menschen gibt, die genauso tolle oder noch viel bessere Arbeit machen als ich in diesem Bereich.
Sie haben den Satz gesagt, die Demokratie ist die einzige Form, in der wir langfristig in Frieden und Freiheit leben können. Das ist so ein Satz, der uns ja schon eigentlich ja fast selbstverständlich erscheint. Demokratie hier in Deutschland, ist es schon so, dass unsere heutige Generation vielleicht da schon zu lax mit umgeht, dass wir einfach sagen, uns gar nicht mehr vorstellen können, dass es irgendwas anderes geben könnte?
Ja, also erstmal war ich auch überrascht, als gerade dieses Zitat genannt wurde, weil es kommt einem in der Tat, auch mir kam es dann ein bisschen banal vor, aber wenn man darüber nachdenkt, finde ich, ist es eben gar nicht banal, sondern wie Sie schon sagen, ich denke, die Menschen sind hier auch ein Stück weit zu satt geworden, Demokratie satt, wenn man so will. Wir sind jetzt seit über 70 Jahren in Frieden und Freiheit. Und dass das mal anders war, das ist, glaube ich, vielen Leuten gar nicht mehr klar. Erst recht nicht den Menschen, die diese Zeiten, wo es noch Diktatur gab, gar nicht erlebt haben.
Sie sagen zu satt. Ich glaube, das ist genau das richtige Stichwort, Andreas Dickerbohm. Aber was macht dann den Unterschied? Sie haben irgendwann angefangen, sich zu engagieren, sich politisch zu engagieren, ehrenamtlich zu engagieren. Können Sie sich noch erinnern, gab es da irgendeinen Moment, ein Buch, einen Menschen, ein Erlebnis, mit dem das losging?
Ja, also natürlich war ich auch als Schüler schon politisch interessiert und auch während des Studiums, aber der Ausschlagpunkt, mich wirklich ehrenamtlich zu engagieren, war Hans-Jochen Vogel, um es mal ganz klar zu sagen. Hans-Jochen Vogel hat den Verein gegen Vergessen für Demokratie gegründet, Anfang der 90er Jahre. Und ich habe ihn hier in einer Sendung gesehen vom Hessischen Rundfunk mit Michel Friedmann. Da hat er, finde ich, sehr gut gesprochen und hat eben auch den Verein sehr empfohlen, Mitglied zu werden und überhaupt sich gegen das Vergessen zu engagieren. Das hat mich sehr überzeugt. Ich habe mir das dann im Internet angeguckt, was ist das für ein Verein, bin eingetreten und habe dann auch wenig später angefangen, mich zu engagieren. Natürlich hat das auch ein bisschen zu tun mit der persönlichen Situation, in der man gerade ist. Ich merke das auch immer wieder, wenn wir in der Arbeit jüngere Menschen, die noch im Studium sind oder kurz dahinter, die müssen erstmal gucken, dass sie sich setteln, dass sie im Beruf Fuß fassen. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon ein Stück weit gesettelt, hatte meinen Job. Das Kind war schon ein paar Jahre alt und dann habe ich gemerkt, ich will irgendwie noch was tun und der Gesellschaft was zurückgeben.
Den Verein gibt es seit 1993,
richtig,
glaube ich. Ne? Und Sie sind Anfang 2000, 2001.
Anfang der 2000, 2001, so glaube ich, bin ich in den Verein eingetreten, genau.
Ist der seitdem gewachsen? Können Sie ein bisschen was über den Verein erzählen, auch was, ja, was der macht?
Also der Verein wurde, wie Sie sagen, 93 gegründet. Anders waren die Übergriffe auf Asylheime, auf Wohnungen, wo Ausländer, Migranten gelebt haben. Mölln, Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, diese Namen, diese Orte sind ja für die meisten noch verbunden mit diesen schrecklichen Dingen. Und da haben sich Menschen zusammengefunden, wie Hans-Jochen Vogel oder Hanna-Renate Laurin von der CDU. Also es ist eine übergreifende Organisation gewesen, die sich da gegründet hat, die gesagt haben, aufgrund der Geschichte, die wir haben, wollen wir das nicht. Wir wollen nicht, dass sich das wiederholt oder so ähnlich wiederholt und haben diesen Verein gegründet. Der hatte am Anfang nur wenige Mitglieder, ist dann aber über die Jahre relativ schnell auf über 2000 Mitglieder bundesweit angestiegen und dabei ist es mit kleinen Schwankungen auch geblieben. Als Joachim Gauck Vorsitzender war, der war natürlich sehr prominent, ist das nochmal ein bisschen angestiegen, aber so bei 2200 Mitgliedern hat es sich eingependelt. Was sehr stark gewachsen ist, ist die Anzahl der regionalen Arbeitsgruppen, mittlerweile über 40 bundesweit. Ich bin ja der Regionalsprecher für Rhein-Main und da gibt es noch knapp 40 weitere Regionalgruppen, die genau dasselbe machen, was ich hier im Rhein-Main-Gebiet mache.
Und Sie sind Gesamtsprecher der Regionalgruppen?
Ich bin von diesen knapp 40 Regionalgruppen auch seit Ende letzten Jahres Gesamtsprecher, das ist richtig.
Das heißt, so eine Regionalgruppe, man kann ja auch nur wirklich was erreichen, wenn man in kleinen Gruppen vor Ort arbeitet. Was passiert da genau? Was machen Sie jetzt hier vor Ort Rhein-Main?
Genau. Jede Regionalgruppe hat ihre spezifische Ausrichtung. Die Regionalgruppe in Sachsen, die hat natürlich ganz andere Themen als wir hier in Rhein-Main. Wir organisieren Veranstaltungen. Das ist die klassische Abendveranstaltung mit Zeitzeugengespräch, mit Vorträgen, mit Filmvorführungen. Das sind aber auch größere Projekte. So hatten wir letztes Jahr zum Beispiel ein Ausstellungsprojekt zum Thema NS-Euthanasie im Haus am Dom. Da ging es eben nicht nur darum, diese Ausstellung überhaupt zu finanzieren, Finanzvolumen von über 20.000 Euro, sondern auch darum, ein gescheites Rahmenprogramm auf die Beine zu stellen. Wir hatten mehr als ein Dutzend Rahmenveranstaltungen und wir hatten zum Beispiel auch eine Lehrerfortbildung zu diesem Thema organisiert.
Jetzt sind Sie gerade aus Berlin zurückgekommen. Das heißt, Sie fahren natürlich auch als Sprecher, Sie müssen sich auch austauschen, ja, immer auch mal wieder nach Berlin. Das ist schon auch ein ganz enormer Zeitaufwand.
Ja, da gehen auch schon mal ein paar Urlaubstage drauf, das ist richtig. Ja.
Aber Sie machen es trotzdem gern.
Ja, also ich fahre gerne nach Berlin. Berlin ist einfach eine spannende Stadt auch. Ja. Aber ich mache das gerne, weil es auch für mich selber sehr befruchtend ist, einfach den Austausch mit den anderen Regionalsprechern, mit den anderen Vereinsmitgliedern zu organisieren. Und es macht auch Spaß, Ehrenamt soll ja auch Spaß machen, sage ich immer. Ja, es macht Spaß, auch da mal überregional etwas anzustoßen. Da sind wir ja auch im Moment dabei, zu gucken, was in diesem Jahr so ansteht.
Ja, ich meine, wenn es nicht Spaß machen würde, würden wir uns nicht machen, weil es eben viel Zeit kostet. Es muss einem schon irgendwas zurückgeben. Können Sie das in Worte fassen, was es ist? Manchmal ist es ja auch so, man möchte irgendwas erreichen und tritt erstmal auf der Stelle. Wer Vereinsarbeit kennt, weiß, dass es manchmal lange dauert, bis man irgendwas umsetzen kann. Was gibt es Ihnen zurück?
Also erstmal gibt es mir natürlich ein gutes Gefühl, dass ich was Sinnvolles mache. Es gibt mir Anerkennung. Ich meine, Sie haben gerade den Orden angesprochen. Das ist natürlich auch eine Anerkennung, die man bekommt. Und ich finde es sehr gut, so viele tolle Menschen dort kennenzulernen. Da sind wirklich so viele unterschiedliche Charaktere dabei. Und alle wollen was tun für diesen Staat, gegen den Rechtsextremismus, den wir haben. Und das ist einfach toll, so viele Menschen kennenzulernen, die dasselbe wollen.
Andreas Dickerbohm, wir werden gleich weitersprechen, aber hören erstmal eine erste Musik. Sie haben uns ja ein bisschen Musik mitgebracht, die Sie sich wünschen. Und die erste Musik kommt vom BAP.
Ja.
Was ist das?
Warum BAP? Ich bin im katholischen Niederrhein aufgewachsen und in den 80er Jahren so musiksozialisiert worden, aber eben auch politisch. Damals war die Friedensbewegung. Ich war in Bonn bei einer großen Friedensdemo damals mit, wo Heinrich Böll und Petra Kelly und so weiter gesprochen haben. Und BAP hat so dieses Lebensgefühl verkörpert. Und deswegen war es mir jetzt wichtig, auch mal so ein etwas älteres Stück auszusuchen. Den Wellenreiter, da freut sich übrigens meine Frau auch sehr, weil dieses Lied auch sehr aktuell ist, finde ich. Es geht nämlich, ja, wie der Name schon sagt, Wellenreiter. Wir brauchen heute, glaube ich, Leute, die nicht auf jeder Welle mitreiten, sondern die ihren Standpunkt vertreten und sagen, so, bis hier und nicht weiter. Und deswegen habe ich dieses Lied ausgewählt, den Wellenreiter.
Namen, Wellenreiter, Sache jede Tier. Höchstens eines zweiter oder dritter, aber meistens nirgends Nummer vier. Löst du pausenlos der Trend, bin ne Komparse hinterher. Echter Dead, wie schön unserer Schwer.
Wellenreiter von BAP. Sie hören H2 Kultur, die Sendung Doppelkopf. Und zu Gast ist heute Andreas Dickerbohm, der sich auch diese Musik gewünscht hat. Andreas Dickerbohm, wir haben über Ihr Engagement gesprochen für die Demokratie. Sie haben eben schon erzählt, Sie sind am Niederrhein aufgewachsen, in Münster geboren. Sie haben in Bonn studiert. Sie haben Lehramt studiert, Deutsch und Geschichte. War das Ihr Wunsch, Lehrer zu werden?
Nein. Mein Wunsch war es damals, etwas zu studieren, was mir Spaß macht. Ehrlich gesagt auch etwas, wo ich nicht allzu viel tun muss im Studium, sondern wo ich auch noch ein bisschen das Studentenleben genießen kann, was man ja in Bonn durchaus kann. Das ist ja eine klassische Studentenstadt. Und dann habe ich diese Fächer gewählt. Lehramt war halt so, ja gut, man konnte sich überlegen, mache ich auf Magister oder mache ich auf Lehramt? Und dann dachte ich, na gut, mit dem Lehramt hast du mehr Möglichkeiten. Dann habe ich Lehramt gewählt, aber ich war nie wirklich derjenige, der sagt, ich will Lehrer werden. Und dann habe ich nachher auch die Entscheidung gefällt, nur das erste und nicht das zweite Staatsexamen zu machen.
Aber Sie haben schon die Fächer gewählt, Geschichte zum Beispiel. Sie haben, glaube ich, auch Nationalsozialismus auch als Schwerpunkt gehabt.
Genau, Nationalsozialismus gehörte zu meinen Schwerpunkten im Studium. Und ich kann mich erinnern, dass damals die Wehrmachtsausstellung in Bonn war, die sehr hohe Wellen geschlagen hat. Und ich finde es dann auch nett, jetzt in meinem Ehrenamt dann auch mit dem Macher dieser Wehrmachtsausstellung, Hannes Heer, jetzt auch zu tun zu haben, öfters mit ihm zu telefonieren. Da schließt sich auch ein Stück weit so ein Kreis. Ja, das hat schon immer mein Interesse geweckt. Also mehr noch als die Germanistik, um es klar zu sagen.
1997 haben Sie Ihr Studium dann abgeschlossen. Ja. Gut, Sie hatten nicht das Ziel, Lehrer zu werden. Wie ging es dann weiter?
Ja, das war ja so die Frage, was macht man dann damit? Wird man Taxifahrer? Das war die eine Option, wenn man ein geistwissenschaftliches Studium absolviert hat. Oder finde ich etwas, mit dem ich halt meine Brötchen sozusagen verdienen kann? Damals war gerade der Online-Boom im Werden und da bin ich dann sozusagen auf den Zug aufgesprungen, habe eine einjährige Fortbildung im Bereich Multimedia gemacht und das war die richtige Entscheidung. Ich habe sehr schnell dann auch einen Job gefunden, zunächst bei Schulen ans Netz, eine Initiative, die in Bonn beheimatet ist, und bin dann schon wenig später hier zum Hessischen Rundfunk gekommen und bin hier seit 20 Jahren Online-Redakteur.
Sie wollten, also Sie haben Lehramt studiert, wollten zwar nicht Lehrer werden, aber das Arbeiten mit Schülerinnen und Schülern, mit der Jugend, was ja auch ganz wichtig ist, haben Sie damit in irgendeiner Form zu tun?
Ja, also das ist jetzt nicht mein persönlicher Schwerpunkt bei meiner ehrenamtlichen Tätigkeit, aber trotzdem ist es so, dass wir auch an Schulen Zeitzeugen vermitteln beispielsweise. Also in meinem Arbeitskreis sind auch einige Lehrerinnen und Lehrer dabei und die fragen dann an und dann bin ich natürlich gerne der, der dann auch vermittelt, dass Referenten oder Zeitzeugen auch in die Schulen kommen. Aber es ist jetzt nicht so mein Schwerpunkt wie zum Beispiel bei meinem Kollegen Klaus Müller in Südhessen, der sehr viel mit Schülern arbeitet. Der hat aber auch den Hintergrund. Der war Schuldirektor und der hat dann noch einen anderen Zugang dazu, als ich das habe. Also es ist nicht mein Hauptschwerpunkt.
Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, bei den jungen Menschen anzufangen. Sie haben eben schon gesagt, wir sind so satt, wir sind zu satt, viele gehen auch nicht mehr zur Wahl. Der richtige Weg wäre wahrscheinlich bei den Kleinsten anzufangen. Hätten Sie da irgendeine Idee, wie müsste man da vorgehen? Was könnte man besser machen?
Da muss ich natürlich auch sagen, dass ich als Ehrenämtler, der regional vor Ort arbeitet, vielleicht auch nicht ganz der richtige Ansprechpartner bin. Das ist was, das muss ja in die Lehrpläne rein. Also da muss man auf einer anderen Ebene auch ansetzen. Das macht durchaus auch der Verein gegen Vergessen für Demokratie über die Bundesebene, dass die versuchen, da Einfluss zu gewinnen. Aber das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich vor Ort mache. Aber Sie haben vollkommen recht, das muss natürlich da ansetzen. Das ist überhaupt keine Frage. Und gerade Demokratie, wir hatten uns letztens mit einem getroffen, der Demokratie-Workshops in Schulen anbietet. Da ist, glaube ich, noch sehr viel nachzuholen, gerade das Thema Demokratie.
Es gibt auch diesen schönen Satz, Demokratie ist wichtig, Punkt. Zum Beispiel auf der Internetseite des Vereins für Demokratie. Wird vielleicht als viel zu selbstverständlich hingenommen. Viele sagen aber auch, ich kann dieses Thema nicht mehr hören. Ich kann das Thema nicht mehr hören und schon wieder Nationalsozialismus. Die Zeitzeugen sterben allmählich weg. Es wird auch immer schwieriger zu erinnern.
Ja. Da haben Sie vollkommen recht. Viele können das Thema nicht mehr hören, aber ich finde zum einen, wir sind es den Opfern dieser Zeit und auch deren Nachkommen, die es gibt, zweite, dritte, vierte Generation mittlerweile schuldig daran zu erinnern, das ist das eine. Zweitens kann man immer noch sehr viel aus der Vergangenheit lernen. Und drittens machen wir ja nicht nur diese Themen. Dieses Für Demokratie, was ja auch im Vereinsnamen von Gegen Vergessen für Demokratie steckt, beinhaltet ja viel mehr. Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten, um auch ganz andere Zugänge zu schaffen, als jetzt nur dieses Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz und so weiter, wo dann viele Schüler sagen, ja, aber das hat das mit meiner Lebenswelt zu tun. Das kann ich ein Stück weit auch nachvollziehen.
Sie gehen ja auch manchmal auf die Straße, machen Straßenumfragen. Das heißt, sprechen dann einfach mal die Menschen an, die da gerade unterwegs sind. Denn zu Abendveranstaltungen kommen wahrscheinlich die, die das Thema interessiert. Und so man erreicht nicht die, die man vielleicht sonst erreichen möchte. Was für Erfahrungen haben Sie da gemacht? Erzählen Sie doch einfach mal, wie Sie da vorgehen und wie das abläuft.
Also in der Tat, das war für uns eine neue Erfahrung. Es ist halt einfach, wenn man die gepflegte Abendveranstaltung im Haus am Dom hat, wo man die trifft, die man kennt. Und man weiß, man trifft überwiegend auf Zustimmung. Wir haben uns überlegt, wir gehen auf die Frankfurter Zeil. Da trifft man am meisten Leute. Wir haben das gemacht zur Bundestagswahl 2017 und zur Hessenwahl im Herbst 2018. Haben versucht, die Menschen anzusprechen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Was gefällt Ihnen nicht an der Demokratie? Warum gehen Sie vielleicht gar nicht mehr zur Wahl? Wir haben uns vorher überlegt, was kann da kommen? Natürlich kann da der klassische AfD-Wähler kommen, einen vielleicht auch beleidigen, wie auch immer. Wir haben dazu ein Argumentationstraining gemacht gegen rechtsextreme Parolen. Das bietet der Verein gegen Vergessen für Demokratie übrigens an. Um uns darauf vorzubereiten, auf Gesprächssituationen und auch zu gucken, dass man jetzt nicht so von oben herab, dazu neigt ja auch so der klassische Bildungsbürger, zu dem ich mich ja auch zähle, ja, dass man nicht von oben herab den Leuten irgendwie was erklärt, sondern eher versucht, überhaupt erstmal eine Gesprächsebene mit den Menschen zu finden. Das gelingt nicht immer und wenn man sieht, der hat ein geschlossenes rechtes Menschenbild, dann ist es eher die Kunst, aus diesem Gespräch möglichst schnell wieder rauszukommen. Aber wir haben versucht, mit den Menschen auf Augenhöhe ins Gespräch zu kommen. Da geht es dann auch darum, zum Beispiel erstmal eine persönliche Ebene herzustellen mit dem Gesprächspartner.
Man kann ja keinen Menschen auf der Straße mal so kurz umstimmen. Also wenn jemand seine Meinung hat, wird man die nicht ändern können. Was kann man da trotzdem erreichen?
Sie haben vollkommen recht, da geht keiner weg und sagt, ach ja, okay, jetzt mache ich es anders beim nächsten Mal. Ne? Genau. Jetzt gehe ich doch mal wählen und werde vielleicht sogar eine demokratische Partei. Nein, ich kann höchstens Denkanstöße geben. Vielleicht so ein bisschen dieses Gefühl aufweichen, diese Denkmuster aufweichen. Mehr geht da, glaube ich, nicht. Aber was man nicht vergessen darf, ist, wir stehen da nicht nur für diese Menschen, die vielleicht die falschen Parteien wählen oder die gar nicht wählen, sondern wir stehen auch für die, die sich auch engagieren für die Demokratie. Ja, wir wollen ja auch Vorbilder sein. Ja, und das finde ich auch so wichtig bei so Initiativen wie die offene Gesellschaft oder Hashtag Wir sind mehr, die sagen, hier, wir wollen nicht immer nur in der Defensive sein, sondern wir wollen sagen, hier, wir sind auch ein Stück weit stolz auf diese Demokratie und wir wollen es auch mal zeigen nach außen. Das ist auch wichtig.
Also auch das Bekräftigen und, und unterstützen und einfach mit den Menschen ins Gespräch kommen für die Demokratie.
Ja. Und nicht immer nur reagieren auf etwas.
Aber das Training, was Sie da erwähnt haben, also dass man sich auch ein bisschen schützen muss, dass man nicht in Gespräche involviert wird, die in eine Richtung gehen, die man gar nicht möchte. Es kann ja dann auch mal gefährlich werden, eventuell, dass man sich auch zurücknehmen muss, sich nicht provozieren lassen darf.
Genau, das ist die Kunst.
Das lernt man dann.
Das lernt man da, genau. Mhm. Also da ist ein Kollege aus Berlin, ein Element ist der heiße Stuhl, da sitzt der Kollege einem gegenüber und macht so richtig auf rechtsradikalen Bürger mit Berliner Schnauze und man kommt kaum zu Wort bei dem. Aber das ist ein sehr gutes Training, ja, dass man versucht, sich nicht provozieren zu lassen, dass man versucht, sachlich zu bleiben und auch Strategien zu entwickeln, wie man sich eventuell entweder aus diesem Gespräch zurückzieht oder dass andere, die Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die da stehen, versuchen, einen zu entlasten, sich einzubringen dort.
Und das kann man sicherlich nicht nur dafür gebrauchen, sondern fürs gesamte Leben.
So ist es.
Das sind dann so Momente, genau. Ja, wir hören wieder Musik. Frank Turner, 1933.
Genau, Frank Turner und seine Band gehören zu meinen Lieblingsbands. Ein britischer Songwriter, der aus der Punk-Rock-Szene kommt, aber mittlerweile etwas weicher geworden ist, also etwas mainstreamiger. Der hat diesen Song gemacht, 1933, im Vergleich auch zu den heutigen rechtspopulistischen Tendenzen weltweit. Das war sein Ausgangspunkt. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingslied von Frank Turner, aber ich finde, es passt ganz gut jetzt heute in das Gespräch.
Sie hören HR2 Kultur, die Sendung Doppelkopf mit Musik von Frank Turner. Und die hat sich mein Studiogast gewünscht, Andreas Dickerbohm, der ja sich für die Demokratie engagiert. Für Demokratie gegen das Vergessen. 1933, so der Titel auf Deutsch, der eben gehörten Musik. 1933 für Sie auch ein wichtiges Thema in Ihrer Arbeit, eben nicht zu vergessen. Es gab im letzten Jahr, 2018, im September, auf dem Opernplatz ein Konzert Rock gegen Rechts. Da waren Sie auch im Organisationsteam. Wir haben ja eben schon über die Straßenumfragen gesprochen. Aber auch solche Konzerte oder solche Veranstaltungen finden statt. Das ist schon dann auch in einem größeren Rahmen.
Das war in der Tat, das hat den Vorlauf sicher von einem halben oder dreiviertel Jahr, würde ich sagen. Da muss ich dazu sagen, die Kollegen vom DGB, Philipp Jax und seine Mitstreiter, haben das hauptorganisiert, aber es gab so ein Organisationsteam von 10 bis 15 Menschen, dazu gehörte ich dann auch, die das Ganze vorbereitet haben. Da waren ja nachher über 15.000 Menschen auf dem Opernplatz. Es gab zig Stände, wo die Organisationen sich vorstellen konnten, also unser Verein gegen Vergessen für Demokratie eben auch. Und das war ein Riesenprojekt, das muss man schon sagen, ja.
12 Bands sind aufgetreten?
Ja, ich wusste jetzt gar nicht, 12 kommt hin, ja, genau, ja.
Und man muss ja auch für die Sicherheit sorgen, das ist ja schon ein Riesenevent.
So ist es, das muss ja alles angemeldet werden, da gab es ja auch Catering, genau, die Sicherheitsvorkehrungen. Und das war sehr viel Aufwand, aber das hat Freude gemacht, weil das war auch etwas, worauf ich immer sehr viel Wert lege. Nämlich, es waren viele Organisationen beteiligt. Es waren mehrere Dutzend Organisationen, die das in mehr oder weniger großem Umfang, aber alles mit begleitet haben. Und eben das Thema Vernetzung finde ich halt sehr wichtig. Und das wurde da deutlich. Ne? Also wir haben Zeichen gegeben in Frankfurt. Frankfurt ist eine weltoffene Stadt. Wir wollen hier keinen Rechtsextremismus. Und da stehen ganz viele Organisationen dahinter und ziehen alle an einem Strang.
Sie sind jetzt seit 1999 beim Hessischen Rundfunk. Sie haben vorhin erzählt, dass Sie eigentlich so über Umwege dann in die Online-Redaktion gekommen sind. Vorher haben Sie am Niederrhein gelebt. Jetzt 20 Jahre Frankfurt. Fühlen Sie sich da schon ein bisschen als Frankfurter, als Hesse oder sind die Wurzeln schon noch am Niederrhein?
Ja, ich will jetzt hier mir es nicht verscherzen mit den Kollegen hier, aber so richtig Frankfurter bin ich nicht geworden. Also ich fühle mich schon wohl in Frankfurt, aber ich bin im tiefsten Herzen doch NRWler geblieben, muss ich ganz klar sagen. Ne? Durch Niederrhein, dann 10 Jahre in Bonn gelebt und das prägt mich immer noch, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, aber Frankfurt ist eine nette Stadt zum Leben, das ist überhaupt keine Frage.
Und es ist eine Stadt, in der Sie sich engagieren, zum Beispiel mit solchen Konzerten, mit Straßenumfragen. Und es gibt ja noch eine ganz wichtige Sache, für die Sie sich einsetzen. Und zwar, das bezieht sich auf das ehemalige KZ in den Adlerwerken.
Ja.
Vielleicht erzählt sie da erstmal noch ein bisschen drüber. Ich glaube, vielen ist das gar nicht bekannt, dass es da ein KZ gegeben hat.
Also das war ein KZ auf dem Gelände der Adlerwerke. Die Adlerwerke waren ja damals auch für die Rüstungsproduktion im Zweiten Weltkrieg sehr wichtig. Da waren viele Zwangsarbeiter beschäftigt, ist das falsche Wort, wurden dort gezwungen zu arbeiten. Und dann hat im August 1944 das KZ Natzweiler, das ist im Elsass, dort ein Außenlager eingerichtet, wo dann ganz viele Menschen unter schrecklichen Bedingungen gezwungen wurden zu arbeiten. Also ein KZ, was geschlossen war und auch für die Öffentlichkeit nicht sichtbar. Insgesamt wurden über 1600 Menschen dort zur Zwangsarbeit gezwungen, überwiegend aus Polen. Und man muss sich das nochmal vor Augen führen, von diesen über 1600 Personen haben nur 2-3 Dutzend das Ende des Kriegs erlebt. Alle anderen sind umgekommen, entweder weil sie direkt dort im KZ in den Adlerwerken umgebracht wurden oder verhungert sind. Dann sind 500 mit einem Zug nach Bergen-Belsen transportiert worden. Aus dem Zug sind nur noch 8 Menschen lebend herausgekommen. Und es sind viele hundert auf diese unsinnigen Todesmärsche geschickt worden am Ende, zum Ende des Krieges, als die sowjetische und die amerikanische Armeen immer näher rückten, hat man das gemacht. Und da sind dann von den Adlerwerken über Buchenwald bis nach Dachau noch Menschen auf Todesmärsche geschickt worden, die auch nur die wenigsten überlebt haben. Ja, und das ist, wie Sie schon sagen, in Frankfurt immer noch zu wenig bekannt.
Und wenn so wenig Menschen überlebt haben, hat man natürlich auch wenige, die darüber erzählen können. Aber es gibt ein paar Zeitzeugen und die haben beschrieben, dass das für jedes KZ ist schrecklich. Aber das muss die Umstände dort müssen noch ganz besonders dramatisch gewesen sein.
Also es gibt jetzt mittlerweile nur noch 2. Also es werden natürlich immer weniger. Es gibt noch 2 und einer hat auch gesagt, der auch Dachau erlebt hat, sagte, das KZ Adlerwerke war schlimmer als Dachau. Also da kriegt man auch ein Gefühl dafür, was das bedeutet hat hier. Die Menschen wirklich gequält wurden. Man hat sie verhungern lassen. Es gab auch standrechtliche Erschießungen wegen angeblicher Sabotage, weil die Menschen einfach Fehler gemacht haben. All das gab es. Und in Frankfurt wurde das bis in die 90er Jahre hinein völlig negiert. Und dann gab es erste Bestrebungen, also von den ehemaligen Betriebsräten der Adlerwerke ausgehend, darauf hinzuweisen, dass es dieses KZ mitten in Frankfurt gab. Und dann gab es vor allem auch ein Buch von 2 Lehrern, Kaiser Knorn, die das als Schülerprojekt aufgesetzt hatten und das bis heute noch das maßgebliche Werk zur Geschichte des KZs in den Adlerwerken.
Und es gibt den Förderverein zur Errichtung einer Gedenk- und Bildungsstätte KZ Katzbach. Sie sind da Vorstandsmitglied. Es ist schon überhaupt eigentlich erschreckend, dass es so einen Förderverein geben muss, um daran zu erinnern.
Ja, also die Stadt erkennt natürlich mittlerweile an, dass es dieses KZ gegeben hat und macht auch einiges dafür. Es gab verschiedene Kunstaktionen, aber wir haben als Förderverein uns vor etwa drei Jahren gegründet und gesagt, wir wollen, dass dort eine dauerhafte Gedenk- und Bildungsstätte hinkommt. Auf dem ehemaligen Gelände der Adlerwerke. Man muss sich immer vorstellen, Schülergruppen werden massenhaft in die Gedenkstätten geschickt, nach Auschwitz, nach Buchenwald, was alles gut ist. Mhm. Aber wir haben direkt hier in Frankfurt ein KZ. Und der lokale Bezug ist auch unheimlich wichtig, um junge Menschen zu animieren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also warum haben wir in Frankfurt keine Gedenk- und Bildungsstätte für dieses Thema Zwangsarbeit?
Was ist jetzt in den Räumen untergebracht?
Das sind Büroräume von verschiedenen Einrichtungen. Also die Deutsche Bahn hat dort Büros, die Eisenbahnergewerkschaft Transnet. Da ist zum Beispiel ein Theater untergebracht, das Gallus-Theater, das uns übrigens Winnie Becker, der Theaterleiter, der uns auch tatkräftig unterstützt bei diesem Vorhaben. Ja, aber nichts erinnert, außer einer kleinen Gedenktafel an der Straße, an dieses KZ.
Wie realistisch ist das, das umzusetzen?
Also ich halte es für sehr realistisch, weil die Stadt auch schon klare Signale gesendet hat, insbesondere das Kulturamt, dass dort eine Bildungsstätte befürwortet wird. Die Stadt hat auch eine Historikerin beauftragt, die jetzt im Frühjahr Ergebnisse vortragen wird, also um diese Forschung, die eben auf dem Projekt dieser Lehrer beruhen, auf neue Füße, auf den neuesten Stand zu setzen. Aber trotzdem, wir müssen dranbleiben, dass es dann auch geschieht und dass man dann dort vor allem auch Räume findet. Das gehört ja so einer Investmentgesellschaft, dieses Gelände, da muss man auch erstmal einen Raum bekommen.
Wie groß ist Ihr Verein? Wie viele Vereinsmitglieder haben Sie?
Ja, wir sind noch ganz klein, wir haben knapp über 40 Vereinsmitglieder im Moment.
Aber gut, dass es den Verein gibt, dass sich jemand engagiert, dass sowas dann passiert und erhalten bleibt. Und Sie sind auch im Vorstand oder Vorstandsmitglied der Bildungsstätte Anne Frank, um nur mal so ein paar Sachen aufzulisten, weil Sie machen so viel.
Ja, ja, Sie merken schon, der Ehrenämtler, der neigt zur Ehrenamtshäufung, ja, oder das ist so der Fluch der guten Tat sozusagen, ja. Also die Bildungsstätte Anne Frank ist eine, finde ich, wirklich ganz tolle Bildungseinrichtung, also für die ganze BRD, muss ich sagen, sind die maßgeblich oder bahnbrechend. Die erinnern eben nicht nur an Anne Frank, Frankfurter Mädchen, ja, was ja auch viele nicht wissen, sondern sie machen ganz viel Projektarbeit mit jungen Menschen, mit Schülern, mit Auszubildenden, Zivilcourage-Trainings und alles, was mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu tun hat. Und sie sind Beratungszentrum für Opfer von rechter Gewalt. Übrigens nicht nur in Frankfurt, sondern mittlerweile auch in Kassel gibt es ein kleines Büro dazu. Mhm. Ja.
Und um nochmal eins draufzusetzen, Sie sind auch Mitglied in einem Arbeitskreis Zwangssterilisation und NS-Euthanasie, auch wieder hier in Frankfurt.
Ja, wir sind zu dritt.
Das ein ganz kleiner Verein.
Ja, ja. Haben wir mal letztes Jahr, was ich schon eingangs erwähnt hatte, die Ausstellung über NS-Euthanasie nach Frankfurt geholt. Und unser aktuelles Projekt ist ein Gräberfeld hier auf dem Frankfurter Hauptfriedhof. Da gibt es 500 Ascheuhren von NS-Opfern. Und keiner weiß aber, was das für Opfer sind, was die Hintergründe sind. Und von diesen 500 sind etwa 320 Opfer, die aus Hadamar kommen. Hadamar war eine Euthanasie-Tötungsstätte, eine von 6 im Dritten Reich. Und es gibt bisher keine Informationstafel, die daran erinnert. Und wir sind aber gerade in guten Gesprächen mit der Stadt Frankfurt, dass in sehr baldiger Zeit dort als erster Schritt eine Informationstafel hinkommt. Der zweite Schritt wäre, dass alle Grabsteine erneuert werden müssten, weil da stehen überall die falschen Todesdaten drauf. Und das ist nach hessischem Gräbergesetz nicht zulässig. Nämlich falsche Todesdaten, weil man hatte die Todeszeitpunkte absichtlich nach hinten verlegt, um zum einen die Tötung zu kaschieren, aber auch um zusätzliche Pflegegelder zu kassieren. Ja, zynischerweise. Also das ist schon länger bekannt, schon seit den 80ern zumindest. Ja.
Aber es ist noch nicht korrigiert worden.
Also in dem Fall ist es noch nicht korrigiert worden, weil bisher gar nichts geschehen ist. Es gab ja noch nicht mal eine Hinweistafel zu diesen Opfern.
Andreas Dickerbohm, Sie haben immer schon gesagt, einmal Ehrenamt, dann wird es irgendwie immer mehr. Es sind ja auch in jüngster Zeit gerade viele Tätigkeiten noch dazugekommen.
Ich versuche aber auch im Moment ein bisschen auch was abzugeben und bin mir auch bewusst, dass ich irgendwo mal eine Grenze ziehen muss.
Wir sprechen gleich darüber, was Sie in diesem Jahr alles vorhaben. Da stehen einige Aktionen an und hören erstmal wieder eine Musik des S-Björn Svensson Trios, Gold Rap.
Richtig.
Was ist das für ein Trio?
Das ist ein Jazz-Trio. Ich höre zu Hause auch ganz gerne mal Jazz und also so alte Bebop-Sachen. Aber ich habe mir jetzt ein etwas moderneres Stück ausgewählt. S-Björn Svensson Trio, ein schwedisches Trio, wo leider der Namensgeber S-Björn Svensson vor etwa 10 Jahren beim tragischen Badunfall ums Leben gekommen ist. Diese Band finde ich ganz toll, weil sie eine gute Verbindung zwischen Rock, Pop und Jazz herstellt. Gold Rap ist ein kürzeres Stück, gefällt mir gut, vor allem wegen dem Piano, aber auch wegen dem Schlagzeug.
Das schwedische S-Björn Svensson Trio war das mit dem Titel Gold Rap. Und gewünscht hat sich diese Musik Andreas Dickerbohm, der zu Gast ist in der Sendung Doppelkopf in H2 Kultur. Ja, Sie haben viel erzählt über die Aktivitäten, die passiert sind, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Jetzt interessiert mich natürlich auch, was Sie 2019 alles vorhaben. Steht ja zum Beispiel die Europawahl an. Im Mai wird gewählt und da geht es natürlich auch um das Thema Demokratie.
So ist es. Also wenn man sieht auch, man muss ja nur mal das Wort Brexit hier reinbringen, dann weiß man, worum es vielleicht auch geht. Ja, aber auch wenn man sieht, was so rechts im Bereich des Rechtspopulismus weltweit gerade los ist, denke ich mal, ist die Europawahl ganz wichtig. Und da haben wir auch als Verein gegen Vergessen für Demokratie gesagt, da müssen wir was machen. Wir wollen ein Stück weit ansetzen an den Straßenaktionen, die wir vorhin schon thematisiert hatten. Also auch da auf die Straße gehen, Leute animieren, zur Wahl zu gehen, aber eben nicht nur einfach zu wählen, sondern auch möglichst Parteien zu wählen, die sich für ein demokratisches, weltoffenes, soziales Europa einsetzen. Das ist unser Ziel. Wir wollen mit Postkarten arbeiten. Also das haben wir auch bei der Hessenwahl schon gemacht. Man kennt die so von diesem Stil der Edgar-Karten, die man so Kneipen und Museen sieht in diesen Kartenständern, wo wir mit Slogans arbeiten wollen, um die Leute eben darauf hinzuweisen, hier Europa ist wichtig, wählen ist wichtig. Ja, das sind so unsere Überlegungen zur Europawahl.
Es ist viel schwieriger, die Wähler für eine Europawahl zu gewinnen, als für eine Wahl, die eben im ganz kleinen Regionalen passiert, weil das einfach zu weit weg dann wieder ist oder zumindest erscheint. Dabei ist es ja genauso wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzt, weiß man ja, wie viele Dinge in Brüssel entschieden werden. Mhm. Und ich finde es vor allem auch wichtig, gerade im Moment, was ich schon sagte, der starken rechtspopulistischer und rechter Parteien, da ist es ein ganz wichtiges Zeichen, jetzt zu sagen, hier Europa ist wichtig und das Europaparlament ist wichtig und das müssen wir stärken und nicht schwächen, indem nur wenige Menschen zur Wahl gehen.
Also Werbung machen auf jeden Fall nötig.
Ja.
Was haben Sie noch vor?
Damit zusammenhängt auch ebenfalls im Mai ist 70 Jahre Grundgesetz. Das ist für uns als Verein gegen Vergessen für Demokratie auch ein wichtiges Datum. Da haben wir noch nicht so ganz den Ansatz. Eventuell arbeiten wir da auch mit Postkarten. Aber auch das Datum wollen wir nicht einfach so verstreichen lassen, weil das wichtig ist, unser Grundgesetz. Ja, darauf sollten wir stolz sein, finde ich. Ja, das ist das. Und dann zweite Jahreshälfte, 30 Jahre friedliche Revolution. Ein ganz wichtiges Thema und damit zusammenhängend gibt es 3 Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern, in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg und da wollen wir auch was machen. Weniger, das ist jetzt meine Tendenz, so die Erinnerung an die Schrecken des SED-Regimes. Natürlich, das war ein Unrechtsstaat. Ich verstehe überhaupt nicht, wie darüber diskutiert werden kann, ob es ein Unrechtsstaat war oder nicht. Aber man muss natürlich auch sehen, was haben die Menschen dort geleistet. Auch nach 89, wir wollen ein bisschen gucken, was waren das für Transformationsprozesse, die stattgefunden haben. Weil ich glaube, einiges von dem Frust, den es da gerade in ostdeutschen Ländern gibt, die dann vielleicht die falschen Parteien wählen, hängt auch damit zusammen, dass so ein Stück weit auch Biografien weggebrochen sind, ja, oder die auch nicht anerkannt wurden. Lebensleistungen, die jetzt zum Beispiel auch Wirken der Treuhand, wenn man sich das mal anschaut, da so unter den Teppich gekehrt worden sind. Und da wollen wir ansetzen.
Und da kann man mal sehen, wie viel Arbeit auch noch nach 30 Jahren eigentlich drinsteckt in dem Zusammenführen der Menschen, die hier in einem Land leben. Ja. Ne?
Und wenn ich das noch sagen darf, da gibt es die Zeitzeugen noch. Man sagt immer, die Zeitzeugen sterben aus. Aber für diesen Teil der Geschichte gilt das nicht. Ja.
Sie haben eben schon gesagt, so ein paar Aufgaben würden Sie vielleicht auch mal abgeben. Sie machen eine ganze Menge. Gab es schon mal Momente, wo Sie gesagt haben, eigentlich wird mir das alles zu viel, ich schaffe das nicht mehr? Die gab es schon.
Natürlich, das gebe ich gerne zu. Aber unterm Strich hat das viel auch mit Zeitmanagement zu tun und natürlich auch, dass man eine Familie einen auch unterstützt. Das ist bei mir der Fall. Und von daher, aber diese Momente gibt es ab und zu, dass ich denke, oh, das ist jetzt alles zu viel und jetzt würde ich am liebsten mal so ein paar Sachen wegdrängen, aber dann ist das doch irgendwie alles immer wieder zu wichtig. Ja.
Ein schönstes Erlebnis, fällt Ihnen das spontan ein, jetzt in den ganzen Jahren?
Nee, es gibt nicht das eine schöne Ereignis, aber es gibt die großen Projekte, von denen ich auch sprach, Ausstellungsprojekte. Wir hatten vor 10 Jahren damals noch mit den Südhessen zusammen Anne-Frank-Ausstellung in Darmstadt, wurde groß eröffnet in der Kirche. Da kam Joachim Gauck, er war damals noch der Bundespräsident der Herzen, also noch nicht gewählter Bundespräsident. Und da war die Kirche voll und dann freut man sich, wenn man sieht, die ganze Vorarbeit hat sich irgendwie gelohnt, die Menschen strömten. Da waren ganz viele Schüler, die haben das Programm mitgestaltet und das war natürlich ein schöner Moment. Aber es gibt jetzt nicht unbedingt den einen Moment.
Aber Sie haben schon erwähnt, also Familie zieht mit, Sie sind verheiratet, die Tochter ist mittlerweile aus dem Haus, studiert in Schottland.
Ja, genau, in Edinburgh.
Da haben Sie ein bisschen mehr Zeit wahrscheinlich dann auch noch, aber trotzdem, man möchte ja auch ein bisschen Freizeit haben, auch Zeit mit der Familie. Bleibt das noch?
Ja, das bleibt, das fragen mich manche Leute, ja. Aber ich komme schon dazu, auch mal in die Natur zu gehen, also dadurch, dass in Frankfurt leben, mitten in Frankfurt viel Lärm und Dreck, dass man viel am Schreibtisch sitzt, dann drängt es mich dann auch mal in die Natur. Wir haben einen Kleingarten, wobei ich da sagen muss, dass meine Frau dann eher den grünen Daumen hat und ich eher der bin, der den Grill anschmeißt.
Ist auch wichtig.
Ja, wir machen gerne Fahrradausflüge, gehen wandern. Ja, und dann bin ich begeisterter Sportler immer gewesen, habe früher lange Tennis gespielt und jetzt spiele ich aber seit einigen Jahren einmal die Woche Fußball. Das erfüllt mich auch. Oder ich gehe auch ganz gerne mal ins Stadion.
Mhm. Also dafür ist immer noch Zeit.
Ja.
Können Sie auch mal Nein sagen?
Schwer.
Das ist immer das Problem, ne? Deswegen hat man dann plötzlich so viele Ehrenämter. Ja. Mal ein Buch lesen?
Ja, das mache
ich. Also außerhalb der, sage ich jetzt mal, Demokratiethemen.
Auch das ist natürlich ein Problem, da muss ich mal ein bisschen managen, ja, weil man möchte natürlich auch nicht immer nur mit diesen schrecklichen Dingen, die ja da oft dahinter stehen, konfrontiert sein. Ich lese dann auch gerne mal was anderes Belletristisches oder mal ein Krimi. Also das kommt schon auch vorher, das kriege ich hin.
Und Reisen, haben Sie dafür Zeit? Oder ist das gar nicht so Ihr Ding? Reisen Sie mal
nach
Berlin.
Doch, ich reise gerne. Allerdings muss das nicht die große Flugreise sein, sondern mir reicht es, da auch mal ein oder zwei Wochen mit meiner Frau irgendwo an einem deutschen Fluss mit dem Fahrrad lang zu fahren. Das gibt mir dann auch sehr viel.
Das settelt einen dann wieder.
Ja, genau.
Runter. Ja, Andreas Dickerbohm, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren in der Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur.
Ja, danke.
Nochmal ganz herzlichen Glückwunsch zur Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, die Sie im vergangenen Jahr bekommen haben. Und Sie haben sich noch eine letzte Musik gewünscht.
Das hat mit meiner Tochter zu tun, die in Schottland studiert. Und es ist ein Lied der schottischen Rockband Biffy Clyro. Da war ich letztes Jahr auch bei einem sehr schönen Unplugged-Konzert in der Alten Oper hier in Frankfurt. Der Song heißt Black Chandelier und das ist eben auch ein Lieblingslied meiner Tochter, die ich dann nochmal herzlich hier über den Äther jetzt in Edinburgh grüßen möchte.
Dann verabschieden wir uns mit diesem Lied. Nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren, Andreas Dickerbohm. Mein Name ist Christiane Hillebrand und ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Trip, 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 trip. Trip, 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 trip.